Hallo, hier ist Football Quark. Dieses Mal mit der ersten Season Preview, nämlich mit der AFC North. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und ich begrüße den frisch gestriegelten Tobias Dannberg. Hallo.
Servus, Leute. Ey, das ist, wer die Newsfolge gehört hat, für den ist das jetzt schon lame. Aber hier schließt sich ein Kreis, Torben. Mit den Folgen haben wir angefangen. Das waren unsere ersten richtigen Folgen hier.
Preview-Folgen. Das ist richtig. Ja, aber come on. Wir brauchen jetzt hier nicht zu sentimental werden. Ich würde sagen, wir machen es einfach besser als letztes Jahr. Also so würde ich es einfach mal sagen. Wir müssen ja einfach sozusagen dafür sorgen, dass niemand mehr über unsere ersten Folgen spricht, sondern dass man nur noch über diese Folgen spricht.
Es wäre auch ziemlich random, wenn jemand einfach so über die Preview-Folgen aus einer vergangenen Saison sprechen würde. Wobei du mir mal gesagt hast, tatsächlich werden alte Folgen gehört. So Game Day-Folgen.
Ja, das ist Game Day, es ist so, dass wir halt einfach mal zur Erklärung, das sind so 30%, wenn wir unseren Traffic angucken, sind so 30% sind die neuen Folgen und 70% sind halt ältere Folgen. So, die so in der eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen oder sechs Wochen zurückliegen. Und das ist schon spannend zu sehen. Und ich glaube, gerade so eine Folge wie jetzt, also diese Preview-Folgen, die kann man ja jetzt die nächsten 12 Wochen noch hören, bis halt die Saison anfängt.
Ja, das stimmt. Also die Folgen eignen sich dafür super. Die kannst du auch noch in der Season hören. Also dann willst du halt okay, die sind jetzt so und so. Wie war denn die Einschätzung von denen damals vor x Wochen? Ah, so. Idioten.
Ja, genau. Auch sein. Richtig. Deswegen, wir gehen jetzt Woche für Woche jeweils eine Division durch. Wir starten im Norden mit der AFC. Also beispielsweise mit Baltimore. Besprechen da grundsätzlich nochmal, was war letztes Jahr so ein bisschen, woran hat es gelegen, welche Platzierung haben sie gemacht, was haben sie geholt und so weiter und so fort. Aber natürlich auch, wo sehen wir Stärken, wo sehen wir Schwächen, wie ist unsere Prediction, wer ist der X-Faktor? Und dann geht's weiter mit den Cleveland Browns, mit den Pittsburgh Steelers und den Cincinnati Bengals. Das ist der Plan für heute. Bist du bereit?
I'm ready. Du fängst an.
Wahnsinn. Baltimore Ravens. Tatsächlich muss ich hier erzählen, ich habe mir die Baltimore Ravens gewünscht, wenn ich sie vorstellen soll. Letztes Jahr 8-9, Offense Platz 17, Passing 13, Rushing 3, Scoring 19. Die Baltimore Ravens, das finde ich eigentlich ganz spannend, haben die 5 längsten Drives gespielt, also haben sehr gut den Ball kontrolliert. Problematisch war es nur, 13,3% endeten in einem Turnover. Das heißt, sie haben relativ häufig den Ball verloren. Also sie haben halt gut den Ball gehalten, um dann nicht zu finishen. Und finishen war genau das Problem. Diese Offense, die war potenziell eigentlich ganz in Ordnung, aber sie haben halt den Ball oft nicht über die Linie gekriegt. Und die Defense, insgesamt Platz 19, aber das war so die Hop- oder Pop-Defense. Wenn du halt die beste Rushing-Defense der Liga stellst, dann kann es daran liegen, dass du halt die krasseste Rush-Defense hast. Kann aber auch einfach daran liegen, dass kein Mensch gegen dich läuft, weil du halt die schlechteste Passverteidigung hast und deswegen halt alle immer werfen. Und genauso war es bei den Baltimore Ravens, Platz 32 im Passing, in der Passing-Defense, daher auch insgesamt Platz 19 und nur Platz 4 in der Division. Und das hätte man das vor der Saison gesagt, hätte ich eher nicht gesagt. Also diese Saison natürlich aufgrund von Verletzungen sehr enttäuschend. Also wirklich sehr, sehr enttäuschend verlaufen. Aber das hat dazu geführt, dass man ein bisschen was geändert hat. Und ich muss halt sagen, ich bin hyped. So was die Cleveland Browns in der Division letztes Jahr bei mir waren, sind dieses Jahr die Baltimore Ravens. So viel kann ich schon mal sagen.
Oh, bitte, also die bitte, Baltimore bitte, Ravens. Die Baltimore Ravens sind nicht das gleiche Schicksal wie die Cleveland Browns. Bis jetzt ist der Torben-Hype-Train-Status, also ich meine bis jetzt, also in Football-Quark Staffel 1 ist der Hype-Train-Status von Torben Dill praktisch, den willst du nicht, ist wie der Madden-Fluch.
Ey, der Cincinnati Bengals-Hype, den ich irgendwann gefahren habe, war auch okay.
Ja, aber das ist ja, wenn man irgendwann den Hype-Train wechselt, dann nennt man das, glaube ich, Bandwagon-Dom.
Ja, das ist richtig. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe letztes Jahr die Browns gehypt. Dieses Jahr hype ich die Baltimore Ravens und ich hoffe, ich habe mehr Glück. Also, aber die Ravens haben ein paar Spiele abgegeben. Ich gehe jetzt hier nicht jeden durch, den sie abgegeben haben, einfach nur die, die man so kennt. Bozeman, der Center, ist nicht mehr da. Alejandro Villanueva ist nicht mehr da. Deshaun Elliott ist nicht mehr da. Sammy Watkins ist nicht mehr da. Marquise Hollywood Brown haben sie getradet. Und Miles Boykin ist auch nicht mehr da. Das ist aber nicht das, was mich hypt, dass diese Spieler nicht mehr da sind, sondern ich feiere ehrlich gesagt einfach, was sie gemacht haben. Ich feiere ihren Draft immer noch. Travis Jones zu holen, Linderbaum zu holen, Kyle Hamilton zu holen, Ojabo zu holen. Das sind 4 Spieler, wenn die fit sind, starten die allesamt und haben richtig viel Talent. Sie haben Marcus Williams geholt als Free Safety, was mir gefällt, Morgan Moses, Michael Pierce und Kyle Fuller auf Cornerback. Und da sind wir halt schon wieder. Dieses Team hatte letztes Jahr die schlechteste Passverteidigung. Das kann man so sagen. Ich gehe jetzt einfach mal so weit und sage, dieses Team hat dieses Jahr, wenn alle fit sind, die beste Secondary der Liga. Mit Marcus Peters, mit Marlon Humphrey, mit Marcus Williams, Kyle Hamilton und dann noch Kyle Fuller. Nenn mir eine bessere Secondary in der Liga.
Kann ich nicht, bin der gleichen Meinung wie du. Also, wenn es Konkurrenz gibt, dann sogar vielleicht in der gleichen Division, weil Cleveland Browns mit Denzel Ward, Greg Newsom, John Johnson und wenn er denn funktioniert, und ich hoffe es, ich wünsche es mir und ich glaube es auch, war immer noch einer meiner Breakout-Player, Grant Delpit, dann kann das auch eine verdammt starke Secondary werden.
Aber nicht so stark.
Aber ich finde schon, ey, du hast einfach 2 Nummer 1 Cornerbacks.
Habe ich manchmal schon als Nummer 1 Cornerback gesehen. Also.
Ja, und das gibt halt die Möglichkeit, Marlon Humphrey auf Slot zu spielen, weil der spielt auch viel Slot. So, das ist nice. Und, aber du musst halt sagen, Kyle Hamilton, ne? Ja, Safety, sowieso schon mal bei mir ein Stein im Brett. Und definitiv einer der besten Prospects im Draft. Aber ich habe auch mal Jeff Okuda gefeiert. Also Vorsicht.
Vielleicht hat Tobi auch einfach keine Ahnung. Aber um dem... wir haben ja definitiv keine Ahnung. Also wenn uns irgendwer kritisieren will, wir wissen gar nicht, wovon wir reden. Richtig. Aber selbst die Baltimore Ravens denken sich, ja, vielleicht haben wir keine Ahnung, aber unser Backup für Kyle Hamilton ist Chuck Clark und der hat schon bewiesen, dass er solide ist. Von daher, auch ja, okay, wenn Kyle Hamilton nicht stark ist, haben sie zumindest einen guten Backup. Und sie haben als DC, also im Coaching gab es ein paar Änderungen, also eine große Änderung, der DC ist nicht mehr da. Martindale ist nicht mehr da, aber dafür haben sie Mike McDonald geholt, der kommt von Michigan. Und der war sozusagen, kommt von einem Harbaugh-Bruder zum nächsten. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das auch direkt funktionieren wird.
Meinst du, die haben am Thanksgiving so ein bisschen geschnackt so, und gesagt, ja komm, den kann ich dir empfehlen.
Jim?
Wer ist bei Ravens? John oder Jim? Jim ist bei Michigan.
John, okay. Ja, genau. Ja. So, ey, kann der was? Kann der nichts? Erzähl mal ein bisschen was. Ne? Wir müssen uns eigentlich nur ein paar Fragen stellen, finde ich. Bleiben da alle gesund? Wenn da alle gesund bleiben, dann ist das mein Zero-to-Hero-Team. Ne? Letztes Jahr Dobbins verletzt, Edwards verletzt, Peters verletzt, Stanley verletzt, Wolf verletzt, Lamar Jackson raus, Humphrey raus. Also selbst Lamar Jackson war mal 4 Spiele raus, das darf man immer nicht vergessen. Haben die Rookies direkt einen Impact? Und bekommt Lamar Jackson seinen Vertrag? Letzte Frage hätte ich gerne von dir beantwortet. Bekommt Lamar Jackson seinen Vertrag, den er selber verhandelt?
So, erstmal auf dein Zero to Hero, so, weil da wollte ich gerade eh nochmal reingerätschen. Was sind die Baltimore Ravens für dich? Laufen. Was hatten sie letztes Jahr nicht? Gar kein Running Back. Also J.K. Dobbins verletzt, Gus Edwards verletzt, dann ist irgendwie Tyson Williams rumgelaufen. Dann haben sie, wen haben sie alles geholt? Latavius Murray, Le'Veon Bell ist da irgendwann rumgerannt. Also du bist das Running Team und hast kein Running Back. Das ist schon mal blöd. Und Lamar Jackson auch wenn er ein starker Runner ist, braucht sein Running Back. Und du bist eine ultra-aggressive Defense. Was brauchst du, wenn du eine ultra-aggressive Defense bist? Cornerbacks, die Man-Coverage spielen können. Deine Cornerbacks sind verletzt. Ist blöd. Also wirklich zwei du, richtig.
Hallo.
Nein. Ich
beantworte. Kannst du bitte meine Frage beantworten?
Nein, Tobi holt kurz aus, weil ich wollte auf deinen Zero to Hero verdienten Kommentar. Und ich gebe dir recht, weil die beiden Sachen werden dieses Jahr besser sein. So, und Lamar Jackson kriegt sein Geld. Weil Lamar Jackson ist in dieser NFL als Dual Threat Quarterback mehr Duel in Richtung Running, aber trotzdem auch im Passing besser geworden und der kriegt sein Geld. Also die Ravens sind gut mit ihm, die waren mit ihm die Highscoring, also nicht letztes Jahr natürlich, aber das Jahr davor, glaube ich, die Offense, die am meisten gescored hat oder am meisten Yards gemacht hat, auf jeden Fall eine Highscoring, High-Powered Offense und die werden ihm das Geld geben, weil du musst aber überlegen, was sind die Alternative? Also Lamar Jackson ist gut genug, also, dass ich keinen anderen suche. Punkt.
Das ist meine Meinung. Definitiv. Ja. Und sie haben die ganze Identität um ihn herum aufgebaut. Und was ich persönlich super, super spannend finde, ist jetzt hier einfach mal so, ist die Herangehensweise zu beobachten. Die Baltimore Ravens, überall sind werden Superstar-Receiver richtig teuer bezahlt. Die Baltimore Ravens sagen, okay, dann haben wir halt die krasseste Secondary und wir verzichten auf unseren klassischen Nummer 1 Receiver, indem sie Marquise Hollywood Brown abgeben und haben eher so zwei, also mit Bateman und Duvernay halt zwei Receiver, wo ich sage, okay, die sind okay. Sie haben Mark Andrews als Receiving Tight End, aber setzen halt eher sozusagen auf das physische Spiel, werden viel mit zwei Tight Ends spielen. Also letztes Jahr waren sie halt eine 21 Personnel Offense, dieses Jahr werden sie wahrscheinlich 4-12 Personnel spielen. Das heißt viel mit zwei Tight Ends, weil sie haben nicht nur Andrews, sie haben auch Boyle und Boyle ist ein klassischer Blocker. Sie haben in einem Draft nicht nur die ganzen Highlights geholt, so Hamilton, Linderbaum und so weiter. Nein, sie haben auch Collar und Likely als Backup auf Tight End geholt. Das heißt, sie haben auch auf Tight End richtig Invest betrieben. Und das ist ja komplett antizyklisch zur eigentlichen NFL. Sie gehen halt mehr auf dieses physische Game, mehr auf dieses, okay, wir kontrollieren den Ball und unsere Defense wird eure Receiver schon alle covern können. Und das finde ich super spannend. Ich bin gespannt. Schafft es Bateman, und das ist auch eine Frage an dich, schafft es Bateman, die 139 Targets, die von Brown übrig sind oder noch zu verteilen sind, aufzufangen? Im Zusammenhang mit Duvernay und meinetwegen noch Mark Andrews. Weil sie haben Watkins nicht mehr und Brown auch nicht. Also.
Das Ding ist, das ist halt so das, was man wirklich viel liest, aber du hast es auf den Punkt gebracht. Diese Offense braucht kein klassischer Nummer 1 Receiver. Weil das immer, wie gut ist der Right Receiver? Ja, scheiß drauf, wie gut der ist. So, Lamar Jackson läuft, J.K. Dobbins, Gus Edwards laufen und dann läufst du halt manchmal doch kein Run-Game, sondern machst Play-Action und wirfst eine kurze Stick-Route auf Mark Andrews. Also, er hat genug Tight Ends, sie werden die Box voll stopfen, ne, und dann, ja, meine Güte, dann, und mal unabhängig davon glaube ich, dass Bateman auch wirklich gut wird. Also, er muss nicht der nächste Hollywood Brown werden. Er könnte es aber werden. So, und als wenn ich jetzt bei den Ravens coache, würde ich sagen, ja, okay, er kann so gut werden, aber wenn nicht, auch fein. Unser Gameplan ist nicht darauf ausgelegt, dass wir hier einen DeAndre Hopkins rumlaufen haben oder einen Devonta Adams. Brauchen wir nicht unbedingt.
Ich muss jetzt auch mal sagen, also von meinem Verständnis ist Bateman, also Brown ist so ein Highlight-Player, so ein Deep Threat, so ein tiefes Ziel halt einfach. Bateman ist für mich so einer, der die Sticks so ein bisschen bewegt und hier mal einen First Down schmeißt, hier mal einen First Down fängt, hier mal einen First Down fängt. Und ich glaube, ich hoffe für ihn, dass er nicht der nächste Brown wird, weil Marquise Brown finde ich nicht mal sonderlich gut. Also Marquise Brown ist für mich keine klassische Eins. Und deswegen, wenn Bateman so ein First Down Target wird, dann hat er schon alles erreicht. Und das gefällt mir echt gut. So, genau. Und dann dazu physisch laufen, dazu Mark Andrews haben. Warum denn nicht? Also, was spricht dagegen?
Und mit Devin Duvernay, wenn ich es jetzt, also ich habe ihn so in Erinnerung, dass es eher ein physischer Receiver, oder? Also schon eher, ich glaube, groß und ein bisschen stronger.
Wenn ich das jetzt definitiv.
Ne, genau, so ein bisschen, na, nicht DK Metcalf, aber so ein ähnlicher Spielertyp und von der Statur zumindest, so von den Körpermaßen. So, da hast du nochmal einen großen Receiver und dann hast du halt, den du halt auch mal tief schicken kannst, der dir dann mal deine 50-50-Dinger gewinnt. Vielleicht nicht so schnell wie Brown, aber dann halt diesen 50-50, da macht er 70-30 draus.
Ja, der ist auf jeden Fall sehr explosiv und mit 1,80 ist er jetzt natürlich nicht der Riese, aber er ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr explosiv und einfach ein Athlet.
So. Ja, okay, hatte ein bisschen falsches Bild von ihm im Kopf. Aber so, das wird dann, er wird vielleicht diese Rolle einnehmen von diesem Deep Threat und Bateman, du hast es gesagt, kurze Routen. Weil du brauchst du einen Hollywood Brown, musst du, du wirst nicht so oft tief werfen. Das ist einfach nicht, das ist nicht der Gameplan von den Ravens. Permanent tiefe Dinger absolut zu schmeißen. Also Harbo weiß auch, dass Lamar Jackson nicht Tom Brady, Justin Herbert oder Patrick Mahomes ist, ne? Sondern er hat halt andere Stärken und das ist seine Option, dass er unfassbar gut laufen kann. Lamar Jackson ist wie ein Madden-Spieler.
Er ist dieser Skill-Knopf, den man die ganze Zeit drückt. Aber diese Offense, ich mache mir tatsächlich um die Entwicklung der Offense gar keine Gedanken. Und die Defense finde ich einfach nur super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass die halt voll oft mit so 3 Safety Sets auflaufen. Ne? Mhm. Wenn du Hamilton, Marcus Williams als 3 und dann Chuck Clark oder Tony Jefferson aufs Feld stellst. Ey, und dazu hast du halt einfach wirklich 3 Cornerbacks. Und es ist wie Receiver. Du kannst nicht genug gute Cornerbacks haben. Und mit Kyle Fuller, Marcus Peters und Marlon Humphrey hast du 3 Corner, die überall starten würden. Dazu hast du eine physische Defense-Line. Calais Campbell, Michael Pierce, Madabu Ike, Derek Wolfe. Und dann jetzt noch dazu als Nose Travis Jones, der für mich eigentlich ein First-Round-Talent ist. Zumindest Ende First-Round hätte ich den auch irgendwo gesehen. Und der Typ hat Potenzial und kommt da in eine richtig gute Defense-Line, die wirklich physisch spielen kann. Also hinten wird alles gecovert, vorne wird richtig geballt. Und dazu haben sie dann noch so einen Dark Horse wie David Ojabo, der richtig viel Talent hat, den sie geholt hat, wo man noch nicht weiß, wann er zurückkommt, aber der dir als Edge-Rusher nochmal eine richtig gute Option geben kann. Das heißt auch diese Defense. Obwohl Martin Day nicht da ist, jetzt mit McDonald, ich gehe davon aus, dass die funktioniert, weil die haben die beiden Brüder werden miteinander gesprochen haben. Und den McDonald kannte man schon bei den Ravens. Der war nämlich auch schon mal da. Und die wissen, was da auf ihn zukommt. Das heißt, er wird ähnlich, also der wird das weiterentwickeln und seinen Stiefel spielen. Aber der hat richtig viel gutes Potenzial da. Das heißt, ich sehe hier tatsächlich, dass wir hier eine Top-10-Offense und eine Top-10-Defense sehen. Und warum nicht 11 Siege, 6 Niederlagen, from zero to hero, mein Division Champ, Baltimore Ravens, mein persönlicher X-Faktor ist einmal der Mannschaftsarzt und J.K. Dobbins. J.K. Dobbins wird eine 1000-Yard-Season für die Baltimore Ravens hinlegen.
Ja, okay. Ein Satz zur Secondary. Dank der können die Ravens ihren Football spielen, nämlich blitzen all day long, können richtig Pressure generieren, weil du schickst Marcus Williams on top, Cover One, Marlon Humphrey, Marcus Peters, Kyle Hamilton, covern One-on-Ones in Man-Coverage, wird funktionieren und du kannst da richtig Terror machen und das ist für mich Ravens. Zu J.K. Dobbins, ja, der wird nicht, ich glaube, der wird halt auch nicht nur knapp an der 1000 kratzen, so dass der irgendwie 1001 läuft. Ich glaube, der wird irgendwie da 1300 hinsemmeln. Also es wird mich nicht überraschen, wenn, also in der Offense, was die so krass auf Running ausgelegt ist, ja, warum nicht? Also ich finde es nicht abwegig, wenn man am Ende der Season sagt, der war Rushing Leader. Ne? Also warum nicht? Ne? Das finde ich jetzt, ist nicht mal eine Bold Prediction. So. Kann sein. Außer vielleicht, man sagt, Lamar Jackson klaut ihm zu viel Yards. Das ist vielleicht der einzige Grund, aber es liegt nicht an ihm. Also gefällt mir, dass dein X-Faktor ist. Und dein Rekord, ich glaube, warte mal, ich muss mal runterscrollen für deine Teams. Ich habe 10-7, also ähnlich. Also ich glaube, die Ravens, Running Backs fit, Secondary fit, weniger, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, wenn die Running Backs fit sind, dann nimmt das so viel Druck von Lamar Jackson. So, das muss man auch einfach sagen.
Ich meine, der Typ und das ist auch gut für seine Gesundheit, ne? Also das darf man ja auch mal nicht vergessen.
Genau, weil das ist halt so das Ding, ne? Das ist der Grund, warum ich immer nicht so der Fan von Dual-Threat-Quarterbacks als Franchise-Quarterback bin, ist, ja, er verletzt sich halt so, ne? Also die Chance ist super hoch, dass wenn du Open-Field rennst und die ganze Defense sich denkt, geil, wenn wir den im ersten Quarter rausschießen, dann haben wir hier eine hohe Chance, das Spiel zu gewinnen. Ja, wir reden hier von hohen Gehältern, dann machen die das halt auch so, ne? Also Lamar Jackson ist ein nicer Free-Shot, wenn ihn, das stimmt nicht, weil er ist kein Free-Shot, weil man muss ihn erstmal treffen. Aber wenn du ihn triffst, dann triffst du ihn richtig. Dann willst du wirklich auch einschlagen. Deswegen willst du eigentlich nicht, würde mich als Headcoach würde das immer richtig nervös machen. Ja, cool. Also Ravens, letztes Jahr unglaublich viel Pech, bin voll bei dir. Die werden auf jeden Fall Playoffs.
Ja, Definitiv. Führt und dann kein Weg
dran vorbei. Ja, würde mich auch super wundern. Also heißt das, wir kommen zu den Cleveland Browns, ja?
Wir kommen zu den Cleveland Browns.
Ich habe mir so sehr gewünscht, dass du dieses Team coverst, aber du hast vorher schon gesagt, dass du die Ravens willst. Es hätte einfach so schön gepasst, wenn du jetzt dein Team von Zero to Hero und danach direkt, also wirklich so unmittelbar, dein Hype-Train-Team vom letzten Jahr. Das wäre einfach zu schön gewesen. Aber wir machen hier einen Wechsel, weil das mehr Sinn macht, damit ihr nicht zu lange Torben oder mich hören müsst. Deswegen habe ich jetzt die Cleveland Browns, ist okay. Cleveland Browns 8-9 letztes Jahr. Ja, war schon zu Recht eine krasse Enttäuschung. Ich meine, das Jahr davor ist dein Head Coach noch Coach of the Year. Du hast diese ganzen Starspieler. Und das einzige Fragezeichen, und ich erinnere mich sehr stark daran, dass mein Fragezeichen Baker Mayfield hieß. So, du meintest so, na, er muss ja nicht der nächste Tier-One-Quarterback werden. Er muss einfach nur gut sein bei dem Talent, was um ihn herum ist. So, und dann entwickelt, vor allem mit dem Running Game, was die Browns haben, so, ne, dann passt das schon. Er muss einfach nur seinen fucking Job machen, er muss keine Highlights produzieren, Alter. Einfach keine Turnovers. So, und jetzt bin ich der Typ, der hier stehen könnte und sagen könnte, ja, ich hab doch gesagt, Mayfield ist hier nicht die Antwort. Will ich aber gar nicht, weil der Typ hat sich einfach in Woche 2 verletzt und dann hat er diese Verletzung einfach durch die Schulterverletzung durch die komplette Season geschleppt und du hast immer so gedacht, Alter, Leute, nimm den vom Feld, Mann. Der kann das Ding gar nicht mehr schmeißen. Dem fällt gleich die Schulter ab, ne? Schwierige Situation für Baker Mayfield und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Browns sind nun mal die Browns und die Helden vom Vorjahr sind jetzt die Bösen. So, Stefanski, Mayfield, alles klappt nicht mehr, ne? Ah, schwierig, wirklich, weil das Jahr davor 11-5 vielleicht nochmal hier fürs Protokoll und dann 8-9. Also dann natürlich auch noch hast du, ja, blöd, ne? Und dann hast du auch noch dieses typische Cleveland-Drama schon wieder, ne? Dann irgendwie vor Woche 9 wird OBJ released. So, ich würde jetzt nicht sagen, OBJ hat nicht funktioniert in Cleveland. Das hat jetzt nicht so wehgetan, weil der Spieler weg war. Weißt du, was ich meine? Aber es war so diese ganze Situation war einfach ungünstig. Das war schon wieder so negative Publicity. Es war einfach alles blöd.
Es ist halt unruhig, also Unruhe, die das einfach schafft. So, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Dann reden die Leute halt nicht mehr über die Browns, sondern halt wieder über irgendein Drama, was da läuft.
Ja, genau. Sie reden halt wieder über OBJ. So, und machen wir uns nichts vor, OBJ nutzt so eine Situation dann auch. Ne? Also da kann er sich auch vermarkten. So, für ihn ist ja alles gut ausgegangen bei den Rams, aber für die Browns war es halt blöd. So, was bei den Browns auch nicht, also Offense und Defense immer so ein bisschen inkonstant, sag ich mal. Was aber auch richtig scheiße war, waren die Special Teams. Und das ist dann natürlich, wenn das dann auch nicht, also wenn Offense und Defense inkonsistent sind und Special Teams nicht funktionieren, ich sag mal, wenn dein Starting Kicker und Panther in der Season gefeuert werden, dann läuft es halt nicht so für die Special Teams, sag ich jetzt einfach mal so. Was haben die Cleveland Browns getan? Ich meine, lassen wir die vergangene Season vergangen sein. Ja, sie haben Baker Mayfield, sie haben dieses Jahr halt auch erkannt, dass Baker Mayfield scheinbar nicht unbedingt die Antwort ist. Ja, und haben Deshaun Watson das meiste garantierte Money der ever gegeben. Also ich habe mal geguckt, also mit 230 Millionen war klar, dass er das meiste garantierte Geld jemals in der NFL bekommen hat. Aber weißt du, was schätze, wer hat das zweitmeiste bekommen? Einfach mal einen Namen. Also Quarterback.
Patrick Mahomes.
Aaron Rodgers tatsächlich.
Rodgers. Ja, stimmt, jetzt Aaron Rodgers. Ja, okay.
Genau, also ja, dieses ist doch relativ frisch. Ne? Davor war es wahrscheinlich Patrick Mahomes. Aber er hat einfach 80 Millionen weniger. So, also es ist einfach so, weißt du, du bist die Browns. Du denkst dir so, gut, ich glaube, Rodgers hat seinen Vertrag danach bekommen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber egal, tu mir einfach mal so, es wäre nicht so. Du bist die Browns und denkst dir so, ja, Aaron Rodgers ist schon verdammt gut. Der hat einen Super Bowl gewonnen. Der ist auch irgendwie mehrfacher Liga-MVP. Ja, der Deshaun Watson, der hat irgendwie 22 Zivilklagen am Laufen von irgendwelchen Masseuren, die fühlen sich irgendwie von ihm angegangen, so ein bisschen sexuell missbraucht.
Der passt viel besser zu uns.
Ja, der hat mal krass gespielt, aber ist jetzt also auch schon wieder ein Weilchen her. Also das letzte Game am 3. Januar 2020, ja, da war auch gut und hatte gar keine Offensive Line und so und hat auch eine krasse Season, aber ist jetzt auch schon ein bisschen. Lass ihn einfach 80 Millionen mehr geben, garantiert, als Aaron Rodgers. Und jetzt hast du dieses ganze Scheiß-Drama mit, spielt er denn überhaupt? Spielt er überhaupt? Weil jetzt sperrt ihn ja eventuell die NFL.
Ja, also ich gehe davon aus, in meinen Predictions habe ich für mich jetzt auch gesagt, der spielt nicht. Und was ich richtig traurig finde, also diese ganze Geschichte, also wenn der unschuldig ist und so weiter, ne, also ich will ihn auch nicht beschuldigen für irgendwas, aber man muss das schon mal hinterfragen. Und was ich von den Browns halt moralisch nicht richtig finde, ist, dass sie im ersten Jahr für den Fall, dass er jetzt gesperrt wird, haben sie sein Grundsalary, sein Base-Salary so runtergesetzt und das auf die anderen Jahre verteilt, dass für das Jahr, was er jetzt gesperrt werden wird wahrscheinlich, er nicht so viele finanzielle Verluste hinnehmen muss. Das finde ich krass.
Das heißt, sie gehen davon aus, ja okay, es wird nachgewiesen, er ist schuldig. Na gut, aber dann funktioniert er halt nächstes Jahr für uns. Ja. Und aber jetzt ist ja auch die Problematik, dann sperrt ihn ja die NFL. Das heißt ja nicht, dass die Klagen durchkommen. Was passiert dann wiederum im Jahr, wenn dann irgendwie die Klagen durchkommen? Also das ist ja jetzt eine NFL-Geschichte. Die NFL, es geht hier gerade um kein Gericht. Es geht darum, dass die NFL ihn sperren will. Oder das prüft, ja, indem sie halt auch mit den Opfern spricht.
Aber strafrechtlich ist er doch sowieso schon freigesprochen.
Ja, aber jetzt muss ich auch sagen.
Aber da ist ja wieder Strafrecht, Strafrecht und Zivilrecht sind ja schon wieder zwei unterschiedliche Dinge und dann noch dieses NFL-Irgendwas-Gesetz. Also.
Da sind meine Justizkenntnisse der Vereinigten Staaten leider zu rudimentär. Aber ich meine, er ist irgendwie, wie du schon gesagt hast, strafrechtlich ist er irgendwo raus, aber zivilrechtlich wird er jetzt noch belangt. Egal, aber es ist halt alles
aber
super
ungewiss. Das heißt aber, dass er zum Beispiel, aber soweit ich weiß, kann er dafür halt nicht ins Gefängnis kommen. Da geht es dann, glaube ich, nur um Geld im Endeffekt.
Ja, irgendwie so. Ne? Aber also ist so oder so eine richtig dumme Situation einfach für die Browns. So, was ist jetzt die Situation? Okay, wenn ihr die Newsfolge gehört habt, ne, dann habt ihr auch schon gehört, Baker Mayfield könnte sich zwar irgendwie vorstellen, für die Browns zu zocken, wenn Watson die ganze Season gesperrt ist, vorausgesetzt auch die ganze, damit er nicht bei der Hälfte irgendwie Backup ist. Ja, aber das wird doch nicht passieren, also jetzt mal ernsthaft. Also bald Baker Mayfield, das ist sein Backup-Plan, wenn ihn niemand will, und das glaube ich nicht. Baker Mayfield wird irgendwo anders spielen. So, wer startet dann? Ja, Jacoby Brissett. Den haben sie nämlich geholt von Miami. So, und ich will nicht sagen, dass Jacoby Brissett schlecht ist. Und wenn man, ich meine, die Browns haben immer noch ein ultra krasses Running Game, ne, dann kann das auch irgendwie funktionieren. Aber diese ganze Situation ist einfach richtig im Arsch. Also, du verlierst wahrscheinlich Baker Mayfield. Du hast Deshaun Watson geholt mit einem unfassbar horrenden Betrag. Der spielt eventuell nicht. Und dann ist am Ende Jacoby Brissett dein Starter. QB-Situation, Free Agency, wild. Auf Wide Receiver hast du Jarvis Landry verloren. Gut, jetzt muss man sagen, Jarvis Landry lebt auch so ein bisschen von einem großen Namen, aber der hatte in Cleveland 4 Jahre nur eine 1000-Yard-Season. So. In Miami hätte er fast 4 gehabt, da haben ihm 13 Yards gefehlt, 2017, glaube ich. Na, also ist ein großer Name, aber der wurde gut ersetzt durch Amari Cooper, würde ich behaupten. Also Amari Cooper ist der bessere Receiver. Und das hat er auch noch die letzten Jahre gezeigt. Also ist definitiv ein Upgrade. Und im Vergleich zu Dallas ist Cooper hier auch eine Nummer 1. Also das ist ein Pluspunkt für mich, für die Browns. Sie haben allerdings Rashad Higgins an die Panthers verloren. Aber da muss ich sagen, ja gut, da wird schon irgendwer absteppen und diese Rolle eventuell einnehmen. Das will ich jetzt gar nicht so hoch bewerten. Der Tausch Landry Cooper ist interessant und das ist ein Plus. Was haben sie noch gemacht? Auf Tight End haben sie Hooper, nachdem sie ihm ja irgendwie vorletztes Jahr, ne, da war er zwischenzeitlich mit 42 Millionen der höchstbezahlte Titan und dann kam Kittle und Co., dann war es nicht mehr. Ja, Plan ging nicht auf, Hooper spielt jetzt bei den Titans, dafür haben sie einen Joku geresigned. Wie ist deine Meinung zu einem Joku? So ein Satz?
Er ist ein solider All-Around-Titan, der überall eine 3+ ist, aber nirgendwo sehr gut.
Ah, das hast du super schön gesagt. Aber vielleicht mit dem Potenzial, noch ein Breakout hinzulegen, aber er ist auch schon seit
2015. Aber das sagen wir seit 3 Jahren. Seit drei Jahren denken wir bei Njoku, hey, der hätte das Potenzial, aber er kriegt es ja nicht konstant auf die Kette.
Ja, und dann muss man halt auch einfach sagen, ja gut, auch andere Spieler haben kein Premium-Quarterback und legen trotzdem krasse Seasons hin. Also das ist nur eine begrenzte Ausrede. Absolut. 2021, 475 Yards, 4 Touchdowns. Gut, sie haben ihn verlängert. Ich mag den Move, weil auch guter Blocker. So, Punkt. Aber gucken, wie gut der im Passing Game funktioniert und gucken, wer ihm den Ball zuwirft. Offensive Line, sie haben Jack Conklin verlängert. Wichtig. Ne, damit kann die O-Line wirklich auch richtig stark sein. Aber Conklin verletzungsanfällig. Nur 7 Spiele 2021, muss man aufpassen. Und Jadeveon Clowney, das finde ich noch wichtiges Resigning. Jadeveon Clowney. Underrated. Weil Miles Jarrett auf der anderen Seite. Und ich glaube, Clowney hat seinen Spot gefunden. Ich glaube, Clowney hat
genau, jetzt also ich finde, da, wo er, genau, also er wird halt sozusagen immer, man macht sich halt immer über ihn lustig dafür, dass er nicht der Elite-Pass-Rusher ist, aber er ist für mich immer noch ein guter Pass-Rusher, der dir auch 8 bis 10 Sacks liefern kann. Und Elite ist er halt als Run-Stopper. Und da ist er wirklich krass. Und das ist, finde ich, also mit Miles Garrett zusammen überragende Defense-Line.
Ja, und vor allem, er hat ja auch 9 Sacks. Also ist ja nicht so, dass da eine 1,5 steht oder so. Er hat auch im Pass-Rush abgeliefert. Klar, ist nicht Miles Garrett, aber muss ja auch nicht sein. Ne, er nimmt Miles Garrett hier und da mal das Double-Team oder wie auch immer, ne, und kann ihn so entlasten. Und ja, Garrett nicht umsonst gesagt auf Twitter, it's about damn time, dass sie ihn geresigned haben. Ja, und anderer großer Move, Denzel Ward, haben sie auch geresigned. Er ist jetzt irgendwie der, was, höchstbezahlte Cornerback. Ja, glaube ich. Ja, höchstbezahlte Cornerback in der Geschichte der NFL mit über 100 Millionen. Er ist gut, aber er ist nicht der beste Cornerback.
Das ist richtig, aber Ramsey hat halt, es geht ja bei solchen Verträgen immer darum, wann sind sie gesigned worden. Also von daher, wenn Ramsey jetzt einen Vertrag kriegen würde, wäre er der höchstbezahlte Cornerback. So. Ja. Deswegen finde ich es okay. Und er ist verdammt jung.
Na, genau, das ist ein Punkt und die Secondary ist insgesamt einfach wirklich stark. Von daher, ja, das war die Free Agency. Sie haben noch ein paar Spieler verloren, aber alles nicht so nennenswert. Troy Hill, guten Slot-Corner. Draft wiederum, gut, du hast natürlich jetzt auch, wir sind wieder bei Deshaun Watson. Es tut mir leid, Leute, aber die Folge Browns, über Browns reden, ist Deshaun Watson-Folge. Ne? Du hast natürlich auch deine Picks verloren. Das ist halt auch so ein Ding. Ne? Durch den Trade hast du keinen Erstrunden-Pick, keinen Zweitrunden-Pick dieses Jahr und du wirst auch in den nächsten beiden Jahren keinen Erstrunden-Pick haben. Das vergisst man oft, wenn man nur das Geld sieht. Ne? So, das heißt, dieses Jahr haben sie in der dritten Runde angefangen. Martin Emerson, großer Cornerback, kann man feiern. Finde ich auch gut, macht die Secondary stärker, vielleicht noch hier und da ein bisschen roh. Manchmal ist Größe auch schlecht, also gegen Shifty Receiver manchmal Probleme, aber trotzdem guter Pick. Alex Wright, den kannst du so ein bisschen hinter Clowney hochzüchten. Ne? Alex Wright war, glaube ich, ein Spieler, den hast du gefeiert, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, die haben auch diesen Pierre Winfrey, glaube ich, geholt, ne?
Perry und Winfrey.
Den fand ich auch ziemlich gut. Das ist so die, so als Interior Pass Rush kann der richtig was.
Naja, bei dem würde mich nicht wundern, wenn der sich vielleicht sogar den Starting Spot holt. Weil gerade hast du Jordan Elliott, der ist auch noch jung, aber hatte 3 Starts im letzten Jahr und ist okay. Ist okay. Und du hast noch einen jungen Spieler in Tommy Tugai und du hast von den Jaguars Tevin Bryan geholt. Der war mal ein First-Round-Pick, hat da aber nie so richtig funktioniert. Also da wird es spannend und ich könnte mir vorstellen, dass Winfrey sich diesen Spot, einen der beiden Spots holt. Browns spielen ja eine 4-3, ne? Sind ja 2 Spots zu vergeben. Also da ist definitiv nicht in Stein gemeißelt, wer spielt. Außen schon, Alex Wright braucht noch ein bisschen. End werden erstmal Clowney und Miles Jarrett sein. So, genau. Und welchen Pick ich noch interessant finde, für die Wide Receiver, David Bell. Dritte Runde. Hat mir am College gut gefallen. Guter Route Runner. Fehlte so ein bisschen dieser High-End-Speed, aber ey, ganz ehrlich, scheiß auf 40-Yard-Dash. Kannst trotzdem krasser Receiver werden. Und damit hast du auf Receiver Amari Cooper als klare Nummer 1. Du hast Donovan Peoples-Jones als Deep Threat. Ja, also der hatte, Nummer 3 war er in Yards per Reception mit 17,6. Also wenn das nicht für einen Deep Threat spricht, dann weiß ich auch nicht. Den schickst du tief. Cooper ist der Typ, den du andauernd anwirfst. Und David Bell ist deine Nummer 3. Und der hat auch schon bei Purdue Inside-Outside gespielt. Kannst du also sehr variabel in dieser Offense einsetzen. Damit Wide-Receiver-Gruppe eigentlich relativ nice. Auch hier, Frage, wer wirft ihn den Ball zu, aber gelassen war's. Herzstück der Browns natürlich Running Game. Nick Chubb, na, wo würdest du denn ranken?
Also er ist der beste reine Runner in der NFL.
Ja, es ist wirklich.
Wenn ich nur das Laufen mir angucke, dann ist er für mich der Beste. Dann ist er für mich besser als Jonathan Taylor im Laufen.
Ja, Jonathan Taylor muss halt die Konstanz, die Nick Chubb an den Tag legt, die muss Jonathan Taylor erstmal beweisen. Jonathan Taylor hat jetzt eine krasse Season und die will ich auch gar nicht schlecht reden. Aber Nick Chubb hat in den 4 Jahren in der NFL 3x 1000 plus Yards hingelegt und mehrfach auch deutlich über 1000. Und ihm fehlten als Rookie 4 Yards und er hätte 4 von 4 mit 1000 plus gehabt. Und jetzt das Entscheidende bei Running Backs, Torben. Auch noch nach Vertragsunterzeichnung hat er 1000 plus Season. Slay ist eine Erwähnung auf jeden Fall. Und ja, er hat das. Und er hat das, obwohl er sich mit einem wirklich guten Running Backs zumindest ein Stück weit die Snaps teilen muss. Also Kareem Hunt war auch mal mein Number One Running Back für die Chiefs, bis er dann auf dumme Ideen gekommen ist. Ja. So, also da ist ja wirklich ein hochklassiger Backup, der ihm auch Playtime wegnimmt. Von daher.
Und der Ernest Johnson ist ja auch gut, also der dritte von denen.
Genau, den haben sie auch geresigned. Ne, also da hast du eine gute Vertretung, wenn die mal ausfallen. Und wenn, dann müssen auch erstmal beide ausfallen. Also die Cleveland Browns haben das beste Running Back Tandem der Liga. Ich glaube, da lehnt man sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man das sagt. Ne? So, und was natürlich, wenn wir jetzt die Running Backs erwähnen, auch erwähnen muss, ist die O-Line, die ist auch stark. Ja, also wenn die gesund ist, ist das eine Tier-1-O-Line. Du hast Wills Jr. und Conklin auf Tackle. Problem, die hatten beide, Wills Jr. nur 763 Snaps und Conklin 361 letztes Jahr. Also die waren beide leider ziemlich oft verletzt. Aber wenn die fit sind, eins der besseren Tackle-Duos, und der einzige Weak Spot ist Nick Harris, weil sie haben JC Treater.
Epitonio und Teller, die sind ja wohl super als Guard. Ja, genau. Also für mich ist nur die Center-Position für mich ist ein Fragezeichen, ja. Aber ansonsten sind die doch Bombe, wenn die alle fit sind.
Genau, da verstehe ich. Also Treater ist ja immer noch Free Agent. Treater. Ja. Also, und der ist ja wirklich gut. Also es überrascht mich, wenn sie den jetzt noch geresigned hätten. Nick Harris, unerfahren, hat erst 211 Snaps in seiner Karriere gespielt. Ja, aber gut, du kannst einen Weak Spot in der Offensive Line auch verkraften. Das kannst du ja kompensieren, vor allem wenn die Guards neben dem Center wirklich gut sind. Mach mir keine Sorgen. Es wird eine der besten, wenn fit, eine der besten O-Lines sein, mit den besten Running Backs da hinten. Und deswegen ist es vielleicht ja auch fast schon egal, wer Quarterback ist, wenn ich das Ganze off-the-field-Drama wäre.
Genau.
Und was die Defense angeht, ey, Miles Jarrett, ich habe so viel jetzt auch in der Vorbereitung gelesen. Aber wer ist der bessere Edge Rusher, TJ Watt oder Miles Jarrett? Ich finde, A kannst du nicht vergleichen, weil der eine ist ein 3-4 und der andere ist ein 4-3 und der eine ist End und der andere ist damit Linebacker. Das macht schon mal unfassbar schwierig, die direkt zu vergleichen. Ja, TJ Watt hatte mehr Sacks, aber Jarrett hatte mehr Pressures und in fast allen anderen Kategorien war er auch höher gerankt. Also ich bin da eher, wie gesagt, du kannst es nicht vergleichen. Du hast auf jeden Fall einen absoluten Elite-Pass-Rusher, das kannst du sagen.
Und du musst halt auch sehen, Miles Jarrett gewinnt auch oft sein One-on-One oder sein Double-Team und TJ Watt wird oft auch über Scheme einfach durch Blitzen und so weiter und durchs klare ich rushe jetzt, komme was wolle, ohne andere Aufgabe, kommt er halt auch auf seine Sack-Zahlen. Deswegen, ich will das nicht schlecht reden, aber er spielt einfach eine andere Position.
Genau. Er blitzt halt. Und beim Blitz hast du einfach so du hast halt einfach gar keine. Ja, also du versuchst jetzt den QB zu kriegen. Du hast auch keinen hier Running Back, who cares? Komm jetzt einfach durch und mach da Terror. So. Von daher, schwer zu vergleichen. Ist auch egal, beide klasse. Aber Miles Jarrett in dieser Defense wird noch für Jahre richtig krass sein. Also Defensive Line, Defensive Tackle, wie gesagt, bin gespannt, welcher junge Spieler sich da den Spot holt. Linebacker, Jeremiah Owusu-Koramoah. Und ich glaube, da konnten wir beide letztes Jahr nicht fassen, dass der in die zweite Runde gefallen ist. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
Aber er hat abgeliefert.
Genau. So. Ja, und war nicht großartig verletzt, weil das war ja das Ding. Der hatte ja eine Verletzungsvorgeschichte und da war man so ein bisschen vorsichtig. Ja, nee. Owusu-Koramoah wird richtig wichtig für die Browns, vor allem, weil es ein sehr athletischer Linebacker ist, der auch gut covern kann. Das heißt, du musst nicht immer unbedingt noch einen Defensive Back extra aufs Feld holen, weil du hast einen Linebacker, der auch gute Coverage-Ability hat, aber trotzdem halt von der Statur und vom Skill-Level ein Linebacker ist und im Run natürlich besser funktioniert, als wenn du Nickel-Formation irgendeinen Defensive Back aufs Feld holst. Und dann hast du da einen Linebacker. Das ist natürlich eine Mega-Situation. Die anderen beiden Linebacker-Spots, ist halt okay. Ich bin mal gespannt, wie Jacob Phillips sich macht. Third-Round-Pick 2020, dann Bizeps-Verletzung. Ist nie so richtig in der NFL angekommen, aber war in diesem Jahr, wo LSU so krass war. Ne? Da hatte der 113 Tackles und das waren die meisten im Lande. Also da bin ich mal gespannt, aber mal gucken. Und die Secondary ist loaded. Denzel Ward. Und wenn ich eben meinte, ja gut, ist vielleicht nicht ist nicht der Nummer 1 Cornerback all around. Okay, aber er kann es werden. Du hast gesagt, er ist noch jung. Und er ist unglaublich, also er ist halt wirklich ein Lockdown-Corner. Ne? Also in seinen 4 Jahren, oh Gott, sind das auch schon wieder 4 Jahre? Krass. Ist krass, ne? Krass. Denzel Ward, ja, 4 Jahre, stimmt.
Ist das krass? Aber ist das krass?
Ich überlege gerade, ob es krass ist.
Ist es, ja, wie doch, krass kann es sein, wenn es krass ist? Also wir haben jetzt krass relativ oft in den letzten 10 Sekunden gesagt. Also ist die Frage, ob es krass ist, dass das krass ist.
Okay, Leute, habt ihr diesen subtilen Seitenhieb gegen mein Vokabular und gegen meine Sprachfähigkeiten gehört? Scheinbar wünscht sich Torben mehr Vielfalt in meinem Wortschatz. Ist schon episch, ne? Also, wenn du der Nummer 2 Cornerback in Single Coverage bist in diesen 4 Jahren, Nummer 1 in, ja, Catch Rate Allowed mit 36%, das ist, warte, oberkrass, und die Nummer 2 in Yards per Target. Also, du hast in Denzel Ward einen krassen Nummer 1 Corner und das Ding ist, du hast noch einen Number 1 Corner in the making mit Greg Newsom, der nämlich auch unfassbar gut ist in Man Coverage. Ja, also richtig nice. Könnte Mary Raps auf Slot kriegen. Grant Delpit, John Johnson auf Safety. Die Secondary ist on fire. Und wenn du mich nach dem X-Faktor fragst bei den Browns, ist es das Run-Game. Ich komme nicht, also du hast eine Elite-Offensive-Line und du hast den besten Pure-Runner dahinter. Das ist bei den Browns relativ einfach. Und du wirst viel laufen. Und selbst wenn Deshaun Watson spielt, wirst du trotzdem viel laufen, weil Deshaun Watson ist auch unglaublich gut unterwegs. Und was die Coaches angeht, ist Kevin Stefanski wird seinen Weg zurückfinden. Also das war das jetzt so zwei Jahre lang. Ja, das ist krass, wirklich, Tom, das ist krass. Ich sag's dir, das ist krass, das kann man machen.
Ja, was ist der Rekord, den du denkst, dass die Browns machen werden?
Das Ding ist, wenn man das alles so hört, könnte man ja am Hype sagen, okay, ich feiere die D-Line. Zumindest die Edges. Ich feiere zumindest einen Linebacker und die komplette Secondary. Defense passt. Ich feiere die Offense, weil es ein krasses Running Game ist und eine starke O-Line. Und selbst über die Receiver kann ich nichts Schlechtes sagen. Aber es ist die NFL. Es ist die moderne NFL. Es ist der Quarterback. Und der Quarterback, mit dem steht und fällt das Team, 7-10. 7-10. Und ich traue mich nicht, hier höher zu gehen, es muss zumindest einen Monat vorher Ruhe in diese QB-Situation kommen. Weil wenn du nicht weißt, mit welchem QB du trainieren sollst, dann kannst du auch keine Chemistry mit deinen Receivern aufbauen. So. Selbst mit deiner O-Line und auch selbst der Handoff zum Running Back, all das muss in der NFL wie ein Uhrwerk funktionieren. Und das funktioniert nur, wenn du genug Reps mit deinem Quarterback hast, insbesondere wenn der auch noch neu ist. Und das ist mir zu heikel, deswegen 7-10.
Du musst dich gar nicht rechtfertigen. Ich bin hier bei 5-12. Ich gehe davon aus, dass Deshaun Watson nicht spielt. Ich gehe davon aus, dass die nicht gesund bleiben. Ich gehe davon aus, dass diese Saison einfach eine Übergangssaison ist für die Browns. Wenn Deshaun Watson spielt, dann kann das hier auch eine 10-7 werden, weil Deshaun Watson ist ein Top-7 Quarterback. Aber ich gehe hier mit 5-12.
Na, okay.
Also auch letzter in der Division. Soweit kann ich auch schon gehen. Da müsste schon viel laufen und ich gehe davon aus, dass Stefanski seinen guten Job machen wird, aber zum Beispiel von Mike Tomlin halte ich noch mehr bei den Steelers.
Ja gut, ist ja auch Legende. Also Mike Tomlin ist nicht nur einer der coolsten Coaches der Liga, er ist auch wirklich einer der besten. Also das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ist das die Überleitung? Ist das jetzt hier die Überleitung? Kommen wir zu den Pittsburgh Steelers?
Das ist jetzt die Überleitung. Wir kommen zu den Pittsburgh Steelers. Die sind letztes, ich habe gar nicht, also ich, manchmal wundert man sich tatsächlich, finde ich, wie gut manche Mannschaften abgeschlossen sind, weil die Steelers hatten an sich nichts Überragendes letztes Jahr. Ich meine, die sind trotzdem Zweiter in der Division geworden, hatten auch 9 Siege, 8 Niederlagen, aber an sich offensiv insgesamt Platz 21, Passing Platz 15, Rushing Offense Platz 29, Defense insgesamt Platz 20. Die Pass-Defense war gut, Platz 9, aber die Rush-Defense war schlechter als die der Chargers.
Okay.
Das war mir gar nicht so bewusst, dass sie so schlecht
ist. Ich wusste gar nicht, dass wir Shots feiert wieder machen, aber gut, okay.
Das ist okay. Ja, aber unsere Zuhörer wissen, wie schlecht die Run-Defense der Chargers war und die Pittsburgh Steelers Run-Defense war schlechter. So.
Irgendwie 146-1 oder so, ne? Also so richtig, richtig, richtig weak.
Aber man muss halt gucken, dieses Jahr, wer ersetzt Big Ben im ersten Jahr? Ist es Mitch Trubisky oder ist es direkt Kenny Pickett?
Ich sag dir,
was ist deine Meinung?
Ja, die ersten, ja, die hat es jetzt sowieso bekommen, auch ohne Frage. Die ersten 4 Wochen, 4 bis 6 Wochen mit Trubisky. Ich will nicht sagen, dass dann der Panikmodus einsetzt, weil Mike Tomlin gerät nicht in Panik. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann schon, also, dass du dann Kenny Pickett aus. Also, es ist auf jeden Fall nicht Mason Rudolph, so Punkt. Aber dass du Kenny Pickett früher ausprobierst, als manche glauben. Und ich sage, es ist zumindest noch eine einstellige Zahl, was die Wochenzahl angeht. Also zwischen Woche 5 und 9. Also so in dem Bereich. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich würd jetzt einfach mal gucken, wann die Bye-Week ist. Und nach der Bye-Week startet für mich Kenny Pickett. Najee Harris feiere ich. Ich feiere allgemein dieses Waffenarsenal, was die haben. Also ich feiere Deontay Johnson. Ich feiere Chase Claypool. Ich feiere Calvin Austin, den sie gepickt haben. Ich feiere auch George Pickens, den sie gepickt haben. Ich feiere Pat Freiermuth als Tight End. Diese Gruppe gefällt mir richtig gut. Also was so Skill-Level angeht, was so Waffen angeht, da kann ich mir richtig vorstellen, da haben die Steelers richtig Potenzial. Das Problem ist, sie haben letztes Jahr halt eine der schlechtesten O-Lines der Liga wirklich hingelegt. Und das war fast peinlich. Aber
untypisch, ne? Also eigentlich so untypisch, wenn ich an Pittsburgh denke.
Ja, aber die haben das halt auch gut. Also letztes Jahr war so ein Übergangsjahr, und jetzt haben sie zumindest James Daniels geholt. James Daniels ist eine richtig gute Verpflichtung von Chicago. Dem haben sie auch Geld gegeben und sie haben Mason Cole noch geholt. Und ich glaube, dadurch verbessern sie die O-Line. Die O-Line ist noch nicht wieder auf dem Level, wo sie mal war. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Aber sie ist zumindest besser. Aber es ist wichtig, dass der Quarterback, egal wer es ist, egal ob Mitch Trubisky oder Kenny Pickett, die brauchen schon ein bisschen mehr Zeit, weil Big Ben hat natürlich diese schwache O-Line auch so ein bisschen überspielen können, weil er einfach einen schnellen Release hatte und auch sein Kurzpassspiel einfach so perfektioniert war, dass der schon wusste, wer wann wo frei ist. Jetzt braucht der Quarterback wieder ein bisschen mehr Zeit, um dieses potenziell sehr gute Waffenarsenal zu finden. Also diese Offense ist, glaube ich, nur aufgrund der O-Line vielleicht ein bisschen beschränkt. Aber man weiß, und aufgrund der Quarterback-Situation, aber mit einem besseren Quarterback hätten die das Waffenarsenal, um eine richtig gute Offense zu stellen. Also das Waffenarsenal, das ist für mich Top 10 in der NFL. Ja, doch, das Top 10 kann man auf jeden Fall sagen.
Ja,
man muss natürlich immer mal gucken, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ob das, obwohl sie Juju verloren haben. Ne? Juju spielt nicht mehr da. Der spielt jetzt bei den Chiefs. Aber spielt jetzt bei TikTok. Richtig. Der ist jetzt auch für mich nicht so der Verlust. Die Defense, jeder feiert die Steelers-Defense. Ne? Aber auch die, ein Pass-Rush war die natürlich krass. Ne? TJ Watt ist einfach ein krasser Spieler. Cameron Hayward ist für mich der Defensive Tackle, der Elite ist, den aber keiner wirklich auf dem Schirm hat. Ich glaube, Stephon Tui hat leider retired. Ich glaube, dass sie da sich freuen werden. Natürlich steht da jetzt erstmal Larry Ogunjobi und Chris Wormley. Aber ich glaube, dass der Rookie DeMarvin Leal, so heißt er richtig, relativ früh Snaps sehen wird. Und was ich hier loben muss, dieses Linebacker-Core ist ja ultra krass. TJ Watt, Devin Bush und Miles Jack. Alex Hicksmith feiere ich auch, aber die drei, das sind drei Elite-Linebacker und das, obwohl die Linebacker-Position nicht mehr so den krassen Wert hat, aber auch da gibt es wenig bessere. Wir haben einen Elite-Defensive Tackle und dahinter ein richtig krasser Linebacker. Kann man machen.
Miles Jack hat halt bei uns auch noch eine Lobby, ne? Also ich glaube, also muss ich jetzt schon auch noch, also ich verstehe nicht, und dann gut, okay, Neustart für die Jaguars, dann gibt es halt ein paar alte Spieler ab. Wer ist ein Tackle? Also ein Tackle, tackelt viel. Heißt noch nicht zwangsläufig, dass du ein super krasser Linebacker bist. Kommt doch immer drauf an, wo der Tackle so ist. Also wenn du immer zu spät dein
Reset machst und
jedes Mal nach 5 Jahren
den Tackle machst. Ja, Brian Cushing. Ja. Brian Cushing war ein super Linebacker.
Ja. Einer der wer Blue Mountain State kennt, Thad Castle, das war Brian Cushing.
Ja, prinzipiell. Du hast eine gute bis sehr gute Defense-Line. Du hast ein sehr gutes Linebacker-Core. Was ein bisschen wackelt, glaube ich, ist du hast zwar gute Safeties mit Terrell Edmonds und Minka Fitzpatrick, aber wen hast du auf Corner? Witherspoon?
Levi Wallace, glaube ich, ne?
Levi Wallace hast du geholt, ja, aber da sage ich noch so, okay, hier habe ich das Gefühl, das wackelt ein bisschen. So,
jetzt kommt vielleicht, so würde ich es aus. Kommt vielleicht irgendein Steelers-Fan, der sagt, ja, aber ey, der hat so viel Potenzial gehabt, das sieht man jetzt und hier und da, aber für mich...
Schön. Schön. Freue ich mich, wenn da einer einen Breakout hat. Ich sage jetzt erstmal, die Cornerback-Position sehe ich hier als Schwachstelle in dieser Steelers-Defense. Ich sehe die Quarterback-Position als nicht gut. Ich glaube, dieses Team bleibt ein 11-Personal-Team. Die O-Line hat sich verbessert, ist aber noch nicht mega. Die Defense wird den Verlust, glaube ich, von Joe Hayden nicht in dem Sinne kompensieren können. Joe Hayden hat hier natürlich auch eine Lobby, das muss man auch dazu sagen. Mein X-Faktor für den Quarterback und für eine Breakout-Saison. Pat Freiermuth als klarer Starter auf Tight End und ich finde ihn auch richtig gut und für mich ist Pat Freiermuth jetzt auch Top 10. Trotzdem sage ich, letztes Jahr waren sie 9-8 und aufgrund von Mike Tomlin gehen sie für mich 8-9. Einfach nur, weil Mike Tomlin alles aus diesem Team rausholt, was nur geht, aber ich glaube, die O-Line ist noch nicht perfekt, die Quarterback-Situation ist noch nicht perfekt und die Cornerback-Situation wird sie zu anfällig machen und deswegen nur Platz 3 in der Division. Aber ich feiere Mike Tomlin. Und wenn es einer schafft, aus diesem Kader eine Winning-Season rauszuholen, dann ist es er.
Wäre das dann nicht seine erste Losing-Season, wenn es jetzt soweit kommen sollte? Ne? Das muss man
sich deswegen mal... Wie lange ist der Coach? Erstmal ewig, aber das macht diesen Pick und diese Prediction so krass. Wollte ich nur mal erwähnen, weil es ist... Es fällt mir richtig schwer, diese Prediction auszusprechen, weil Mike Tomlin spielt keine Losing Seasons.
Das ist halt crazy, ne? 16 Jahre oder so. In meinem Kopf geistert gerade eine 16 rum, das kann völlig falsch sein. Aber auf jeden Fall ist es lang und keine Losing Season. So lang kannst du ein Team eigentlich nicht davor bewahren. Das ist verrückt. Ja. Ja, Pat, deinen X-Faktor gefällt mir sehr gut. Pat Freiermuth, können wir vorstellen, der wird QBs Darling und völlig unabhängig davon, welcher Quarterback das spielt.
Ja, also, definitiv.
Gefällt mir richtig gut. Also Pat Freiermuth, jetzt sagst du Top 10 am Ende der Season.
Top 7. Boah.
Ja. Ich habe gerade so Platz 6 irgendwie anvisiert, irgendwie so. Aber auf jeden Fall macht
er noch einen Sprung. Ja, aber guck mal, du musst ja sehen, du hast Waller, du hast Kittle, du hast Kelsey, du hast Mark Andrews, du hast Kyle Pitts, du hast TJ Hockenson, dann bist du schon bei 6. Und danach sage ich Pat Freiermuth.
Das heißt, dass alle 6 aber fit, also ich will ja nur die Season bewerten, ne? Nicht, ob der insgesamt, das heißt, George Kittle muss auch erstmal wieder eine ganze Season fit bleiben und eine ganze Season abliefern, wenn er das tut, ist er besser, aber das, wenn wir nur die Season bewerten, am Ende der Season, so was Passing Yards angeht und so weiter, könnte ich mir da vorstellen, dass Pat Freiermuth oben mitspielt. Also jetzt nicht insgesamt, wer der beste Titan ist, sondern nur die Season an sich. Ne?
Klar, mal gucken, aber ich wäre ja nur gesunde Spieler auf dem Feld.
Klar. Dann anderes Beispiel, verfahrene Situation. Aber die Sekunde, die hat ja Freiermuth. Die hat ja eher auf Quarterback. Ich habe auch 8-9. Einfach weil kein Quarterback und ich muss halt sagen, meine ganze Argumentation, also ich habe ja wir haben ja extra vorher gesagt, wir dürfen das andere Team nicht vorbereiten und uns für den Depth-Chart hier zurechtlegen. Und in meinem Kopf war einfach, ich habe halt trotzdem einmal nachgeguckt, weil in meinem Kopf ist die Defense der Steelers einfach immer gut, aber sie war es halt einfach wirklich nicht so. Nummer 1, 21 in Points allowed und wirklich letzter in Rushing Yards. Also vielleicht ist mir das als Chargers-Fan einfach entgangen, als ich mich so in Selbstmitleid gesuhlt habe. Kann ja sein. Hatte ich überhaupt nie auf dem Schirm. Also Defense war nur okay. Ja, ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ist egal, wer der Quarterback ist, weil wir haben eine Number One Defense. Ja, deswegen kriegen sie von mir halt auch nur 8-9. Und damit halt auch Dritter in der Division. Ja. Ja, mal gucken. So, das heißt, wir kommen jetzt zu dem
Super Bowl-Team,
was zu den Super Bowl aber nicht gewonnen hat. Und wer hätte das gedacht? Ich habe vorhin, als ich mal so geguckt habe, was andere Menschen, die nicht so viel Ahnung haben wie wir, was die so predikten, ne, und da bin ich ganz oft bei Google bei so 2021 Predictions gelandet. Ja? Und Tom, wir waren nicht die Einzigen, die den Bengals jetzt vielleicht nicht ganz so viele Siege zugeschrieben haben. Wir waren ganz viele. Hier mal ein 5-11 oder nee, 5-12. Ne, da mal irgendwie einen 4-13. Da haben auf jeden Fall niemand hat die in den Super Bowl gepickt. Also ich habe jetzt natürlich nicht alle angeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, hätte sehr lange suchen müssen, um sowas zu finden. Und wahrscheinlich hätte man da letztes Jahr gesagt, ja, Dicker, was?
Komm mal klar. Dicker, was? Klar.
Ja, so, genau. Und es war auch keine, es war jetzt nicht eine super rosige Season, ne? Also 10-7, nutzt viele, viele Up and Downs und auch durch die Playoffs, aber das macht sie halt so sympathisch, haben die sich halt wirklich knallhart durchgebissen. Ne? Also mit, ja. Klar, okay, nochmal gegen die Raiders mit 7 Punkten relativ eindeutig, wenn man sich die nächsten Spiele anguckt, in der Wildcard gewonnen, aber da würde ich auch sagen, waren Bengals auch klar besser. Aber dann halt mit 3 Punkten gegen die Titans gewonnen. Mit 3 Punkten gegen die Chiefs dann im Championship-Game gewonnen. Und dann aber auch nur mit 3 Punkten gegen die Rams verloren. Also es ist so ein richtiges Fighter-Team gewesen. So ein Fan-Liebling aus Ohio, so ein Small-Market-Team. Ich habe mal irgendwo gelesen, die haben das Team, was am wenigsten Geld zur Verfügung hat, für Scouting. So. Und da muss man dann halt sagen, die haben aber vor der Season auch einfach unglaublich viel richtig gemacht, weil da haben Spieler richtig funktioniert. Du hast Awuzie geholt. Also ist da definitiv jetzt der Nummer 1 Cornerback. Ne? Und ist so ein bisschen, ist besser in Zone Coverage und lebt ein bisschen vom System. Also ist jetzt nicht wie Denzel Ward, das überragender, ja, hier komm, spiel mal den ganzen Tag gegen den Nummer 1 Receiver 101. Trotzdem hat in dem System super funktioniert. Mike Hilton hast du vorher geholt, hat auch niemand auf dem Schirm gehabt, laut PFF Nummer 2 Slot Corner gewesen. Ne, oder auch einen, ich meine, Trey Hendrickson hatte schon irgendwo bei den Saints, er hatte da schon viele Sacks, aber ist auch ein bisschen unter dem Radar geflogen, wenn ich mich jetzt hier nicht, ne, also meiner Meinung nach.
Ja, man hat halt immer gesagt, Trey Hendrickson hat nur von Cameron Jordan profitiert.
Ja, okay, so genau. So. Und der hat aber abgeliefert mit 14,5 Sacks, 3 Forced Fumbles, er war richtig gut, vor allem zusammen mit Sam Hubbard. Und du hast vorher auch BJ Hill geholt. Und das war ein Trade. Du hast deinen ehemaligen First-Round-Pick, der ein Bust war, Billy Price, abgegeben und dann hast du so einen Rotations-Defense-Spieler geholt und alle so, nee, BJ Hill hat auch funktioniert. Also du hast, Small-Market-Team hat sich kleine Namen auf Spielern geholt, die aber alle wirklich zu Stars geworden sind im Laufe der Season. Und ich meine, Tom, Alter, wir hatten einen Awuzie-Award. So gut war ja, Awuzie. Wir hatten einen Next-Awuzie-Award, der dafür steht, ne, wer die Folge gehört hat, weiß es, welcher Spieler wird the next Awuzie, so einen, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, der gar keine Lobby hat, aber dann im nächsten Jahr richtig krass wird. Weißt du noch, wer deiner war? Ich weiß gar nicht mehr.
O.J. Howard.
Ja? Shit, ich weiß noch nicht mehr. Nicht so wichtig auf jeden Fall. So, jetzt muss man natürlich gucken, ist das Bengals-Team das gleiche Team geblieben? Du hast dein Tight End verloren? Und ja, wenn du dich so ein bisschen durch Bengals Foren wühlst, dann sind die alle auch sehr, sehr traurig, weil Uzomah einfach ein cooler Typ ist und ein Locker-Room-Guy. Also ich glaube, es war einfach für ein Team-Spirit war das ein wichtiger Spieler. Leistungstechnisch, ja gut, 5 Touchdowns, 493 Yard. Okay, ist jetzt bei den Jets, hast du ersetzt durch Hayden Hurst von den Atlanta Falcons. Und der hat halt nie so richtig Fuß gefasst. Ich meine, der war auch ein First-Round-Pick, ne? Aber auf jeden Fall nicht so richtig Fuß gefasst und letztes Jahr auch nur 9 Spiele gestartet. Ja, weil Kyle Pitts. Ja, ne? Natürlich. Hayden Hurst ist eher so ein klassischer Tight End, so, ne? Der auch mal blocken kann. Ich glaube, das ist etwas, was die Bengals brauchen, weil er ist gut im Run-Block, aber auch im Pass-Block. Also ist insgesamt ein ganz guter Blocker. Und ich glaube, der hat auch Upside im Passing-Game. Also du kannst von Hayden Hurst mehr erwarten als von Uzomah. Aber weiß nicht, was meinst du? Ja, oder? Ich denke schon. Das ist natürlich kein Kyle Pitts-Tight End, aber soll er auch gar nicht sein.
Definitiv kannst du von Hayden Hurst mehr erwarten. Also doch, das würde ich so sagen.
Ich sage gerade so, ja, es ist definitiv kein Kyle Pitts-Tight End. Ja, doch. Ich so, wow, okay, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt. Timing war gerade witzig. Okay, naja, also Hayden Hurst, Uzomah, Tight End, das ist eine 0-0, es gleicht sich aus und ich würde sogar sagen, mehr Upside. Was natürlich über Free Agency passiert ist und was auch bitter nötig war. Ich meine, warum ist Joe Burrow so krass? Kreuzbandriss in seiner Rookie-Season und meistgesackter QB 2021 mit 51 Sacks und trotzdem sein Team in den Super Bowl geführt. Ist alles schön, aber du brauchst trotzem neue O-Liner.
Aber du hast die Frage, du hast den Satz so angefangen, warum ist er so krass und hast dann eigentlich nur Gründe geliefert, warum er eigentlich nicht krass sein dürfte.
Ja, ich habe jetzt einfach impliziert, dass alle die letzte NFL-Season geschaut haben und gesehen haben, wie cool Joe Burrow ist. Okay. Hat sein Team in den Super Bowl geführt, trotz alledem. Hat krass performt. So, also Joe Burrow hat eine nice Season hingelegt, trotz alledem. Du musst aber trotzdem deine O-Line verstärken, weil du willst Burrow ja noch ein paar Jahre länger haben. Und wen hast du geholt? Du hast Lyle Collins geholt auf Tackle von Dallas. Du hast Ted Karras geholt, der wird wahrscheinlich Center spielen von New England. Du hast Alex Kepper von Tampa Bay Buccaneers geholt, der wird Guard spielen. Und diese drei Offensive Linemen werden halt auch einfach instant starten. So, logisch. Also das ist jetzt das Starting Lineup, weil vorher war niemand besser. Und die beiden Spieler, die aus dem alten Lineup noch starten werden, sind Jackson Carmen auf Guard, 2021 Second Round Pick und Jonah Williams, 2019 First Round Picks. Und vor allem Jonah Williams hat mir eigentlich zwar der beste O-Liner letztes Jahr für die Bengals, würde ich schon sagen, hat mir gut gefallen.
Ja, ne, der war auch nur okay. Also ja, genau, der war also nicht gut.
Ja, lassen wir die Kirche im Dorf, wenn wir sagen, er war der beste Bengals O-Liner. Ne, also das heißt immer noch nicht, dass er jetzt hier Tier 1 ist. Aber war zumindest okay, kannst du drauf aufbauen, 2019, relativ jung noch. Und Jackson Carmen auch mit solider Season. Wenn das deine beiden Weak Spots sind, weil du die anderen geholt hast, kannst du damit, glaube ich, ganz gut leben. Und du hast den Rookie Cordell Volson geholt und da ist der Vorteil, der hat zumindest am College schon sehr viel Erfahrung gesammelt. 3 Jahre Starter, ist schon etwas älter, denke ich, ganz guter Pick für einen Contender. Ist vielleicht nicht der mit dem meisten Upside, aber der ist eher Plug and Play. Und ich glaube, ist das etwas, was die Bengals gerade eher brauchen. Von daher, nicer Move und die Bengals haben ihr größten Need in der Offseason sind es angegangen. O-Line ist jetzt also laut PFF ja. Ist das die Nummer 8 O-Line. Das weiß ich nicht.
Ja, das will ich erstmal sehen, aber genau. Prinzipiell, ich finde es cool, dass sie sich nicht gleich Armstead geholt haben und dann weiteren zwei weitere Weak Spot geholt haben, genau. Behalten hätten, sondern sie haben sich 3 solide Spieler geholt und Lyle Collins, finde ich sogar, ist ein besserer Right Tackle. Karras und Kappa sind gut und genau. Sie haben das einfach wieder smart gemacht.
So. Ja, genau, würde ich auch so sagen. Karras, Kappa sind einfach solide Starter und Collins, hab mal geguckt, PFF hat ihn auf 13 gerankt. Das hat noch nicht zu heißen, aber ist auf jeden Fall in den etwas höheren Sphären unterwegs. Auf der Tackle-Position. Ja, und ist jetzt wahrscheinlich, also ist jetzt der beste Liner für die Bengals. Kann man, glaube ich, so genau. Sagen.
Also sie, du hast, richtig, und genau. Sie haben damit halt dann wahrscheinlich eine wirklich gute O-Line. Das reicht ja, wenn du von der schlechtesten O-Line kommst.
Ja, das, genau. Und ich habe lieber eine durchgehend solide O-Line als so 2 Starspieler. Aber das ist ja das, ja. Was du meintest mit Armstead. So, was ist noch passiert? Defensive Tackle haben sie Larry Ogunjobi verloren, aber BJ Hill geresigned, DB Eli Apple geresigned. Lass ich es einfach mal im Raum stehen. Über Eli Apple haben wir genug geredet. Und Jesse Bates haben sie auch Gott sei Dank geresigned. Also insgesamt haben die einfach den Laden zusammengehalten über Free Agency. Sie haben keinen nennenswerten Spieler verloren. Ja, aber jetzt auch außer abseits von der Offensive Line kein Big Move gelandet.
Also, aber Jesse Bates, will der mittlerweile für einen Franchise-Tag spielen? Ja, das ist so, da gibt es doch gerade Drama.
Das ist auch schon wieder ein bisschen ruhiger, oder? Ich glaube, dieses Drama war so vor ein paar Wochen, dass wir das mal in unseren News folgen, ja, okay. Oder? Ich habe seitdem nichts mehr mitbekommen, sagen wir es mal so.
Meinst du, der hat sofort gesagt, ja komm, ich spiele, sie haben Daxton Hill gedraftet?
Genau. Ja, ich finde den Draft halt super interessant, ne, weil du hast in der ersten Runde Daxton Hill, Safety Michigan, aber ist auch nicht so richtig Safety, weil es eigentlich nur ein Athlet. Also was heißt nur? Das klang jetzt so abwertend. Ist ein super Athlet und den kannst du halt überall hinstellen. Ne. Der hat für Michigan überall gezockt und vor allem extrem viel im Slot. Ne. Von daher weiß ich nicht. Der ist keine direkte Konkurrenz für Jesse Bates, weil Jesse Bates ist einer der besten Coverage-Free Safeties. Also das ist der, den du deep stellst. Ne, ich meine, letztes Jahr in den Playoffs 2 Picks gefangen, beide wichtig, und hat in den Playoffs ein Passer-Rating von 35,6 zugelassen. Das ist für ein Safety richtig gut. Also Jesse Bates als Deep Guy ist safe. Scheißegal, wen die draften. Ne, also wirklich, also völlig egal. Daxton Hill wird eher diese Rolle einnehmen. Okay, wir holen einen Linebacker runter. Es ist eine Passing-Liga. Wir bringen Daxton Hill als Nickelback, lassen ihn Slot gegen den Nummer 2 Receiver spielen, wie auch immer. So, das wird Daxton Hills Rolle sein und ich denke, die wird der First-Round-Pick auch relativ früh einnehmen. Gleiches gilt vielleicht auch für Cam Tyler Britt, Second-Round-Pick von den Bengals. Nebraska ist auch so ein Athlet. Also die haben sich wirklich zwei Athleten reingeholt und ich glaube, hier werden wir Taylor Britt auch relativ früh sehen, weil er wird mit Eli Apple rotieren. Du hast Awuzie als dein Nummer 1 Corner Outside. Du hast mit Mike Hilton einen unfassbar guten Slot und ich glaube, Taylor Britt und Eli Apple werden so ein bisschen Outside rotieren und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Dexton Hill auch damit rotiert, weil der hat auch Cornerback gezockt. Gerade so in One-on-One-Situationen, in so Man-Coverage-Geschichten. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Also interessante ersten beiden Picks, hätte ich so nicht erwartet, dass sie beide Male Defensive Back gehen. Weiß nicht, wie es dir da ging, aber
Wie sie es gemacht haben, fand ich dann schon wieder top. Also das Coole bei den Bengals ist, finde ich, dass man es nachvollziehen kann, wenn man drüber nachdenkt.
Genau, ja, sie holen sich halt so ein bisschen.
Ja. Ist nicht fancy, aber sie holen sich einfach gute Spieler.
Genau, das Ding ist, sie haben halt keinen klassischen Shutdown-Cornerback. Das heißt, sie müssen das immer systematisch regeln. Das heißt, sie spielen viel Zone und so haben sie die Möglichkeit, viele Athleten durchzurotieren, ne? Und auch viele Athleten in die Flat zu holen und auch den Linebacker auszutauschen. Und da kannst du viel variieren, weil du hast halt, wenn du dir jetzt nochmal die Safeties anguckst, wenn ich sage, Jesse Bates ist ein klassischer Free Safety, dann ist Von Bell ein klassischer Box Safety. Ne? Also ja. Da hast du auch beide Positionen besetzt und dann da drunter und dann deine Safeties sind fix und dann tauscht du halt die ganze Zeit durch mit Apple, mit Taylor Britt, mit Hill, Awuzie, Hilton. Da kannst du deinem Gegner schon Trouble bereiten, auch wenn du vielleicht keinen Denzel Ward, Jalen Ramsey oder so im Team hast. Also die Secondary wird funktionieren. Genau. Schauen wir uns nochmal ganz kurz, lass uns nochmal ganz kurz die Offense durchgehen. Also Joe Burrow, der hatte seine Ups, der hatte seine Downs. Aber ich will bei Joe Burrow halt auch einfach sagen, es liegt auch an der Offensive Line. Und wenn du dir die beiden letzten Spiele anschaust, der hat in seinen letzten beiden Spielen der Regular Season zusammen 971 Yards geschmissen und 8-0 Touchdowns. So hat Joe Burrow seine Regular Season beendet. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in der nächsten Season erwarten können. Also Joe Burrow ist die Cincinnati Bengals.
Ja. Er ist die Identität. Und das, obwohl sie solche Highlight-Receiver haben.
Ja, genau. Joe Burrow hat diesen Culture-Change eingeläutet und die Receiver haben es natürlich begünstigt. Du hast, würdest du sagen, die Bengals haben, also letzte Seasons haben wir es auf jeden Fall gesagt, das beste Starting-Receiver-Trio der Liga?
Ja. Ja. Es gibt kein, also gibt gerade kein besseres. Letztes Jahr hatte ich noch beispielsweise Dallas Cowboys relativ hoch, aber da ist Amari Cooper jetzt weg. Ja. Dann hast du bei Tampa Bay hast du noch Mike Evans und Chris Godwin. Da ist jetzt ja Russell Gage noch dazugekommen, aber ich finde Tyler Boyd besser als Gage und Higgins und Chase sind für mich mit Godwin und Evans auf einem Level. Von daher, gehe ich auch mit den Bengals. Von daher, wer sollte besser sein?
Sagen wir mal, Russell Gage hat vielleicht ein bisschen mehr Upside, aber das will ich erstmal sehen. So, und jetzt hast du 2000 Yard Receiver und einen 828 Yard Slot Receiver. Also überragend. Ein bisschen problematisch ist so die Tiefe dahinter. Da sehe ich jetzt niemanden, der so richtig upsteppt, wenn mal einer ausfällt oder wenn du halt eine Spread Offense mit vier Receivern spielst. Gut, dann ist egal, wer der vierte Mann ist. Aber wenn mal wirklich jemand ausfällt, wer steppt dann ab? Wie tief sind die Wide Receiver der Bengals? Das ist noch so ein bisschen, aber da muss man halt auch sagen, gut, also wir sind 32 NFL-Teams, wir können nicht in allen 32 NFL-Teams so tief drin sein, dass wir wissen, welcher Third-String-Receiver theoretisch ein Breakout-Player sein könnte. Du weißt nicht, was da rumlummelt.
Und du musst halt auch immer sagen, wie viele Teams haben denn wirklich Tiefe auf der Receiver-Position?
Ja, sagen wir es mal so.
Die Patriots haben zwischenzeitlich Probleme gehabt, ein Starting-Line-Up aufzustellen mit vernünftigen Receivern.
Ja, es sticht kein Rookie raus oder so. Also du hast jetzt nicht, wie du hast vorhin Calvin Austin bei den Steelers so erwähnt, als richtig nicer Rookie, den hast du halt nicht. Aber da kannst du auch schon wieder sagen, vielleicht hat es ja auch einen Grund, warum die Bengals keinen gedraftet haben, hoch. Ja, weil sie sich so sicher sind, dass dahinter jemand absteppen kann, wenn mal was sein sollte. Na, von daher, Right Receiver, richtig krass. Wer mir bei den Bengals immer so ein bisschen zu kurz kommt, ist Joe Mixon. Ich finde, Joe Mixon ist so ein bisschen underrated. Der war Nummer 3 in Yards und Nummer 3 in Touchdowns. Einzige, was ich ihn so ein bisschen ankreide, Nummer 19 in Average, also Run
Average. Ja, aber gut, auch da Yards wieder O-Line.
Genau.
O-Line ist halt wieder auch dafür eine Begründung, dass er da sozusagen erstmal wirklich den Workload braucht, um abzuliefern. Also da mit der O-Line ich glaube, Joe Mixon kann noch mehr stat-technisch von dem O-Line-Upgrade profitieren als Burrow. Stat-technisch
wobei, gesehen. Wenn ich mich jetzt nicht völlig verhaue, ne, da war ich, weil das hat mich letzte Season so überrascht, die O-Line der Bengals war im Run-Game gar nicht so schlecht. Also da waren sie zumindest nicht. Genau, sie waren, dahingehend hat Joe Mixon nicht ganz so unter der O-Line gelitten wie Joe Burrow, weil im Passing-Game waren die Bengals wirklich letzter Platz, Punkt. Und im Run-Game waren sie zumindest irgendwie so in den Anfang 20er oder so. Also, trotzdem keine gute Offensive-Line.
Stat-technisch glaube ich, dass Joe Mixon also in der öffentlichen Wahrnehmung mehr profitiert als Joe Burrow, weil Joe Burrow hat ja schon eine krasse Saison noch hingelegt. Joe Mixon hat eine krasse Saison hingelegt, die ein bisschen unterm Radar lief.
Na gut, aber ja, 1200 Yards, 13 Rushing Touchdowns, aber QB sticht Running Back, machen wir uns nichts vor.
Ja.
So, genau. Ja, und ey, Defense wollen wir, also das Linebacker-Fass mache ich jetzt nicht auf, also Logan Wilson reicht jetzt mit Logan Wilson. Ihr wisst, dass Logan Wilson gut ist, wir lassen das einfach mal so stehen.
Und über die Secondary hast du prinzipiell auch schon genug gesagt.
Ja, auf die wollte ich auch gar nicht mehr eingehen, die haben wir durch. Ja. Interessant finde ich noch Keem David Gaysor, den finde ich eigentlich ganz nice. Und der stand halt.
Sam Hubbard? Wann kommt endlich Sam Hubbard?
Ja, ich weiß, den hebe ich mir für den Schluss auf, weil ich weiß, dass das letztes Jahr war das dein Guy to Watch, ne?
Ja.
Ja. Ja, ne? Ja, genau. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Linebacker und Akeem David Gaysor ist der Typ, der immer drauf war, wenn Third Downs und weniger als 4 Yards mit Logan Wilson, also die meiste Zeit, noch mehr als Jermaine Pratt. Deswegen glaube ich, der wird den Starting Spot kriegen und dann komme ich zu meiner DB-Theorie, dass da drumherum immer irgendein DB geistern wird. Also ich glaube, die Bengals werden viel mit 2 Linebackern spielen. Jetzt zu deinen Edge-Rushern. Wen hast du lieber, Miles Jarrett und irgendeinen Trash-Typen? Ich will es nicht, Clowney ist nicht Trash, aber stell dir vor, Clowney wäre nicht da. Also du willst absolut einen Tier-1-End und irgendwen oder Sam Hubbard und Trey Hendrickson?
Ja, dann sage ich Trey Hendrickson und Sam Hubbard, weil du dann sozusagen ja kein Doppeln kannst in dem Sinne. Ja. Weil Trey Hendrickson ist schon sehr gut. Und Sam Hubbard ist halt das Arbeitstier einfach, der halt einfach nie aufgibt und einfach einen riesigen Motor hat und deswegen einfach keine Schwachstelle ist.
Ja, genau. Ja, und auch 7,56 performt hat. Also ja. Er ist auch zum QB gekommen. So, und Hendrickson fliegt, obwohl jetzt alle wissen, dass er gut ist, finde ich immer noch so ein bisschen unterm Radar, weil ich habe mir mal hier Sharp Football Analysis. Die haben mal analysiert, wie so die Pressures im Snap-Verhältnis waren. Und Hendrickson war auf Platz 6 und das ist nur eine Platzierung hinter Miles Jarrett und eine vor Aaron Donald. Aaron Donald ist deshalb halt auch so krass, weil er einfach Defensive Tackle ist. Und dann ist auch okay, wenn er ein Spot dahinter ist. Ne? Also es ist immer noch unfassbar krass einfach. Aber Hendrickson, was das angeht, was Pressures angeht, ein Platz hinter Miles Jarrett und ich meine, Miles Jarrett hatte 16,56, bin mir aber gerade, glaube ich. Und somit auch nur 2 Sacks hinter ihm. Und im Endeffekt ist da, also natürlich, Miles Jarrett ist schon nochmal der Beste, aber nicht viel Abstand. Und wenn du dann Sam Hubbard auf der anderen Seite hast, dann hast du ein verdammt gutes Duo in deiner 4-3-Defense auf Edge. Defensive Tackle, DJ Reader, BJ Hill. Bei den beiden Pass-Rusher mit Hubbard und Hendrickson erwartest du von denen jetzt ja nicht unbedingt, dass sie super viel Pass-Rush generieren. Und es sind beides Monster gegen den Run. Also DJ Reader ist ein Monster gegen den Run. Ne? Und BJ Hill ist gut gegen den Run. Und vor allem zum Ende der Season, sodass ich erwarte, und sie haben ihn auch bezahlt, dass er da noch ein bisschen upsteppt. Das heißt, du hast wirklich in der Mitte, da kannst du nicht gut durchlaufen und auf außen kommst, und mal abgesehen davon, Hubbard und Hendrickson sind auch gut gegen den Run. Aber Druck über außen generieren und die Mitte ist voll mit Reader und Hill. Insgesamt absolut stimmiges Team, kaum Spieler verloren, Offensive Line verbessert, kann nur besser werden und der X-Faktor ist, ich will Joe Burrow hinter einer starken Offensive Line sehen. Was ist möglich für Joe Burrow mit den Waffen und Protection? Passing Game, X-Faktor für die Bengals, ganz klar. Von daher, ja, ich sag 11-6, aber ich sag auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass Joe Burrow nicht upsteppt. So, dass es nicht nochmal irgendwie noch besser wird. Ne, weil er hatte seine Ups, er hatte seine Downs. Mal gucken. Aber 11-6. Ich sag 11-6.
Ich bin bei 10-7, ehrlich gesagt. Nicht, weil ich, also das Ding ist halt, mein Herz sagt mir hier, komm, geh auf 13-4.
Ja, okay.
Also
ja,
um das hier mal zu sagen. Aber ich sage, die Cincinnati Bengals müssen sich jetzt auch ein bisschen damit abfinden, dass die Teams sie richtig scouten und dass sie richtig die Öffentlichkeit, also den Druck der Öffentlichkeit wahrnehmen. Man erwartet jetzt, dass die Bengals gut sind. Man erwartet jetzt auch, dass die Bengals besser sind, als sie eigentlich letztes Jahr waren in der Regular Season, weil letztes Jahr waren sie halt auch 10-7. Und ich glaube, dass es für sie halt schwerer wird, das gleiche Ergebnis zu erzielen, und einfach weil sie jetzt mehr Aufmerksamkeit kriegen. Und ich glaube, dass das Team wenig Schwachstellen hat, aber im Endlevel gerade in der Defense nicht das Endtalent hat, sondern das hat sie nur in der Offense. Und deswegen gehe ich bei 10-7 und damit sind sie bei mir nicht mal Division-Sieger, sondern nur Zweiter.
Ich finde dieses Aufmerksamkeitsargument immer spannend. So eher, also, es ist ja ein Unterschied, ob ein Team mediale Aufmerksamkeit kriegt oder ob, ist ja nicht so, das ist ja nicht wie GFL und
Küchenpsychologie, Küchenpsychologie.
GFL, die Lions denken sich, ah, die 2016 Invaders kommen zu uns. Heute skippen wir mal Videomeeting. So, ne? Das ist die NFL, das sind alles Vollprofis. Ja. Ja, also ich bin mir sicher, jedes Team wird da gleichermaßen mit einem
Ja, aber es geht hier um die mentale Einstellung von Spielern, die gegen die Bengals spielen. Niemand wird dieses Team mehr unterschätzen.
Das auf jeden Fall, okay, das ist definitiv so. Die Bengals sind angekommen in der NFL und nach so einem Jahr seinen Rekord zu halten, muss man auch erstmal schaffen.
Von daher. Genau. Und ich glaube, das ist halt schwieriger, als wenn sie jetzt sozusagen wieder das Überraschungsteam wären. Ich würde mir wünschen, dass sie wieder überraschen und dann halt 13-4 gehen und halt einfach die ganze Liga auseinandernehmen. Aber das müssen sie mir erstmal beweisen.
Ja. Ja, du, absolut nachvollziehbar. Und ich meine, wir sind ein Spiel auseinander. So. Also 10-7, ja, genau. 11-6. Das ist nicht so far, far away. Das waren die vier Teams. Wollen wir die Predictions nochmal durchgehen? Unsere Standings.
Richtig, ich würde sagen, Platz 4, Browns. Ich habe 5-12.
Genau, bei mir Platz 4 auch die Cleveland Browns, 7-10.
Platz 3, Pittsburgh Steelers, 8-9.
Platz 3 bei mir auch, Pittsburgh Steelers, ebenfalls mit 8-9. Erste Losing Season, sorry Tomlin.
Dann Platz 2, bei mir sind es die Bengals, 10-7.
Bei mir ist es auch 10-7, aber die Baltimore Ravens.
Und bei mir sind die Baltimore Ravens auf Platz 1 mit 11-6.
Ja, auch wieder 11-6, aber Cincinnati Bengals.
Ey, ich würde sagen, das war unsere erste Preview-Folge der Saison 22-23. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, lasst uns ein Follow da, bewertet uns bei Spotify, sagt es all euren Freunden, sagt es all euren Fans, die diese Teams in irgendeiner Form feiern. Gebt uns Feedback. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ja, Leute, kritisiert uns auch gerne, wenn ihr was anderes seht. Wir lernen gerne dazu. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.